Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Um kurz nach 7:30 geht die Sonne auf, um 15 Uhr schon wieder unter. So sieht es aktuell in Västerbotten oder in der Gegend rund um Skellefteå aus. Und mit jedem Tag gewinnt die Nacht ein paar Minuten hinzu. Bis sich die Sonne dann rund um Weihnachten schon nur noch ganz, ganz kurz zeigt. Lappland im Herbst und im Winter, das ist eine Herausforderung, nicht nur wegen der kurzen Tage. Auf der anderen Seite lockt Lappland gerade jetzt Unmengen an Touristen an, denn es ist die Saison für Polarlichter, Aurora Borealis. Der Herbst und auch der Winter, eine ganz besondere Zeit in Lappland. Vielleicht einsam, auf jeden Fall dunkel, kalt, aber auch magisch. Und ich freue mich sehr, dass ich heute eine Gästin hier bei Elchkuss habe, die in der Nähe von Skellefteå lebt und von hier ja unter anderem auf Instagram regelmäßig berichtet. Ich weiß es nicht, ob ich Lappland-Expertin sagen kann, denn Lappland ist riesig und es braucht wahrscheinlich auch Jahrzehnte, um es wirklich zu erfassen. Aber sie kennt sich auf jeden Fall ziemlich gut dort oben aus. Und ja, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hey und herzlich willkommen, Wiebke.
Hey, hey und vielen lieben Dank für die Einladung in den Podcast.
Ja, Wiebke, viele werden dich von Instagram kennen, wo du mit deinem Account Arctic for Beginners da regelmäßig über das Leben in Lappland, aber nicht nur Lappland, sondern prinzipiell Schweden oder den Norden mit ganz tollen Bildern auch berichtest. Wie sieht's bei dir aus? Würdest du dich noch, wenn du in die arktischen Regionen jetzt denkst, würdest du dich noch als Beginner bezeichnen, wenn du da die Welt um dich herum so entdeckst und kennenlernst? Oder bist du mittlerweile doch schon über diesen Beginnerstatus drüber hinweg?
Also ich würde schon sagen, dass wir nach den vielen Jahren jetzt angekommen sind. Wir sind 2021 ja ausgewandert hier oben nach Nordschweden. Und dennoch ist es so, dass man immer jedes Jahr noch was dazulernt, denn die Natur zeigt einem schon relativ krass, wenn man einen Fehler macht, muss man einfach sagen. Und es gibt immer wieder neue Dinge, die man erleben kann und ich freue mich auch wie jedes Jahr sehr auf den Winter jetzt. Der Name Arctic for Beginners kam aber eigentlich daher, dass ich gerne noch viel weiter in den Norden wollte und mein Mann aber ein bisschen Angst hatte vor dem Norden. Und ja, wenn es nach mir gegangen wäre, wären wir wahrscheinlich nach Spitzbergen gegangen oder so. Und er wollte aber nicht so weit und da haben wir uns quasi für die Arktis für Einsteiger entschieden. Denn wir leben ja hier in Västerbotten und Västerbotten und Norrbotten gehören ganz offiziell schon zur Arktis. Vom Arctic Council, da kann man nachgucken, da sind quasi alle Arktis-Anrainerstaaten vertreten. Und da sind wir ganz offiziell schon in der Arktis, aber eben noch ganz am Anfang, kann man sagen.
Du sagst, hast gerade gesagt, die Natur verzeiht Fehler nicht. Hast du da ein Beispiel dafür?
Es kann auch für Leute, die hier geboren und aufgewachsen sind, tatsächlich auch sehr gefährlich werden. Und ja, die Natur ist hier unglaublich schön und magisch, aber sie ist halt nicht dein Freund. Das haben wir relativ schnell gelernt. Und zum Beispiel war es so, vor 2 Jahren ist ein junger Mann hier verschollen gegangen. Der ist im Schneesturm mit dem Auto gefahren. Und bis heute fehlt halt jede Spur von ihm. Also da geht man halt schon davon aus, dass da irgendwas Schlimmes passiert ist. Aber die Wildnis ist einfach so groß. Und so ein Schneesturm kann halt so schnell so gefährlich sein, dass man eben dann wirklich verunglücken kann und dann kommt auch keine Hilfe und man ist dann auch verschwunden. Und deswegen, also eine Autopanne haben bei minus 30 Grad und in dieser Landschaft zu sein, wo man einfach teilweise über 100 Kilometer braucht bis zur nächsten Tankstelle, kann einfach wirklich schnell gefährlich werden. Und deswegen müssen wir uns zum Beispiel, also man verliert so ein bisschen die Angst davor. Das ist, glaube ich, auch das Problem. Wir werden immer nachlässiger, was eigentlich nicht gut ist. Aber eigentlich müssen wir halt immer Feuerholz im Auto haben. Wir haben immer so ein kleines Survival-Kit dabei. Wir haben auch im Winter Schlafsäcke im Auto, damit wir uns irgendwie warm halten können. Wir fahren immer mit ein bisschen Vorräten quasi längere Strecken, also mit warmem Tee und ein bisschen was zu essen. Weil wenn was passiert auf diesen langen Strecken, dann kann es eben sehr schnell sehr, sehr gefährlich werden.
Okay, das ist ja schon ganz spannend. Wie du sagst, ihr lebt gerade so am Südrand der Arktis in Västerbotten. Da geht es noch viele hundert Kilometer, auch in Schweden noch weiter Richtung Norden. Du sagst, eigentlich wärst du gerne noch weiter im Norden. Was reizt dich da so an dieser dann ja noch krasseren Einsamkeit weiter im Norden?
Also mich reizt vor allen Dingen die Dunkelheit im Winter. Ich habe das am Anfang, hätte ich das nicht gedacht, aber ich glaube, bei mir kommt so diese Faszination für die Arktis aus einer Zeit, als ich selber noch Kind war. Denn ich habe meine Eltern hatten einen Buchladen und ich bin quasi im Buchladen groß geworden und habe ganz früh lesen gelernt, auch schon bevor die Schule angefangen hat, weil ich Einzelkind war anfangs und meine Eltern mich irgendwie auch beschäftigen mussten und ich dann halt viel im Buchladen mit war. Und ich habe ganz früh eine Faszination bekommen für so Abenteurergeschichten. Und diese Arktis-Expeditionen und Antarktis-Expeditionen. Und seitdem habe ich eigentlich davon geträumt, es irgendwann mal selbst zu erleben. Und ich finde es nach wie vor auch extrem faszinierend, wie die Leute hier oben im Norden mit diesem harschen Klima über Jahrhunderte hinweg gelebt haben. Und ja, für mich wäre es einfach der Traum, einmal wirklich auf Spitzbergen zum Beispiel zu überwintern oder in Nordnorwegen und wirklich diese absolute Dunkelheit zu haben, die wir ja im Winter nicht haben. Es wird ja bei uns immer noch hell, zwar nur kurz, aber wir haben immer noch Tag und Nacht. Und ich hätte gerne mal ein paar Wochen diese absolute Dunkelheit. Im Gegensatz dazu muss ich sagen, der Sommer, der ist für mich zum Beispiel viel anstrengender, weil wir da ja 24 Stunden Tageslicht haben. Und da ist es auch so, dass wir hier, wo wir leben, 24 Stunden wirklich richtiges Tageslicht haben. Die Sonne verschwindet nur, ich glaube, zum Mittsommer eine halbe Stunde unter dem Horizont und dann geht sie wieder auf. Und da finde ich das ist nicht so extrem den Unterschied, aber ich glaube, so eine Polarnacht würde ich schon gerne mal erleben, so eine richtige Polarnacht.
Das ist eigentlich ganz witzig, weil das, was vielleicht viele auch als anstrengend oder als Herausforderung dort oben im Norden vielleicht ansehen würden, das ist für dich gerade der große Reiz, wenn ich das richtig verstehe.
Ja.
Ja, das ist sehr cool.
Ja, das Verrückte ist aber, dass es ganz vielen Leuten so geht, dass sie den Winter so lieben hier oben. Als wir hierher gezogen sind, habe ich natürlich die Leute gefragt und ich habe ja in der Schule gearbeitet, hatte halt mit vielen Leuten Kontakt und habe halt gefragt, wie das ist, ob sie dann den Winter überhaupt aushalten, weil ich auch so diesen deutschen Blick hatte auf den Winter. Und alle haben gesagt, der Winter ist die schönste Jahreszeit und es ist relativ normal hier oben am 21.12., wenn man dann Leute trifft, dass ganz viele sagen, ach, es ist so schade, jetzt wird es wieder hell. Es ist ein ganz spezielles Leben, aber es ist halt wirklich, wirklich wunderschön. Und das kann man sich aus deutscher Sicht immer so schwer vorstellen, aber ich glaube, der Winter ist wirklich das Schönste, was man hier erleben kann.
Ja, sehr cool. Wir kommen da gleich nochmal ein bisschen auf Dunkelheit und Einsamkeit und so weiter noch zu sprechen. Vielleicht aber erst nochmal noch zu dir. Du hast gerade selber gesagt, du hast in der Schule gearbeitet, hast als Lehrerin gearbeitet und im Sommer, da hat ein Post von dir auf Instagram, den habe ich wahrgenommen, der hat auch so ein bisschen für Aufsehen gesorgt, denn da hast du mitgeteilt, dass du jetzt gekündigt hast. Dein letzter Schultag, von dem hast du berichtet. Du hast aber nicht dein Zelt abgebrochen, du bist eigentlich nach wie vor dort oben geblieben, aber eben in der Schule hast du gekündigt. Wie geht's dir jetzt so nach den ersten Monaten schulfrei?
Ja, ehrlich gesagt geht's mir ziemlich gut. Ich habe halt viele Projekte, an denen ich arbeite und es wurde einfach im Endeffekt zu viel. Also ich habe ja noch meine Firma aufgebaut nebenbei und da halt Aufträge und irgendwie musste ich dann mich entscheiden, was ich jetzt streiche von meinem riesigen Workload, weil ich bin ja eigentlich nach Schweden gegangen, um weniger zu arbeiten, arbeite aber jetzt tatsächlich viel mehr als in Deutschland. Aber ich mache halt Dinge, die mir sehr viel Spaß machen und wollte jetzt mal all in gehen und das mal ausprobieren. Jetzt muss man aber dazu sagen, es gibt einen riesigen Lehrermangel in Schweden und ich glaube, ich müsste, also mein Chef hat mir gerade gestern eine SMS geschrieben, ob ich nicht wieder zurückkommen möchte. Das heißt also, ich bin dann relativ mit einem Sicherheitsnetz ausgestiegen, muss man sagen. Aber ich glaube, also dieses Schuljahr werde ich nicht nochmal arbeiten gehen, aber ich sage auch nicht nie, also vielleicht gehe ich auch wieder an die Schule zurück. Es ist ja auch ein sehr schöner Beruf, als Lehrerin zu arbeiten. Und es ist halt ein angenehmes Gefühl zu wissen, dass man einen Job hat, der extrem gesucht ist. Also deswegen, ja.
Okay, also das heißt, es war nicht irgendwie die Situation in der Schule, die dich irgendwie zur Kündigung getrieben hat, sondern eben einfach, dass du sagst, ich habe so unfassbar viel zu tun und ich muss jetzt mal ein bisschen aussortieren.
Ja, genau. Und ich meine, diese Chancen, die man durch Social Media bekommt, die sind ja auch wahnsinnig toll. Aber wenn man immer keine Zeit hat, um zu Veranstaltungen zu fahren oder Dinge auch wahrzunehmen, dann ist es halt auch schwierig. Und dann fragt man sich vielleicht so in 5, 6 Jahren, wenn die Sache vorbei ist, man weiß es ja nicht, hätte ich das mal gemacht. Und deswegen habe ich so gedacht, ich muss jetzt mal all in gehen und das mal ausprobieren. Und wie gesagt, wenn ich darauf keine Lust mehr habe, dann kann ich ja jederzeit wieder in die Schule gehen. Aber es ist schon cool, jetzt nur so kreativ und im Bereich der Kommunikation zu arbeiten. Ich habe auch noch, also ich habe mich nicht komplett verabschiedet vom Lehrerinnen-Dasein, denn ich gebe Schwedischkurse für ja, hauptsächlich Leute, die meinen Podcast oder meine YouTube-Videos oder meinen Instagram kennen. Und da gibt es auch eine ganz tolle Gruppendynamik, die da so entsteht. Das sind dann halt Erwachsene, die wirklich Lust haben drauf. Und ja, da haben wir jetzt ganz viele so WhatsApp-Gruppen für jeden Kurs. Und das ist auch total schön, dieser Austausch. Also ich treffe schon auch Menschen, aber halt irgendwie meistens hinter dem Computer jetzt, muss man sagen. Und ja, aber es ist auch, macht auch Spaß, um dreimal die Woche noch als Lehrerin für Erwachsene tätig zu sein.
Okay, aber ich sehe schon, du bist sehr, sehr umtriebig. Also das ist die Schwedischkurse. Du hattest einen Podcast, aber du willst auch wieder einen neuen gründen. Da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Du machst ganz viel auf Social Media, hast einen großen Instagram-Account, hast viele Projekte im Bereich Kommunikation. Ja, das ist schon einiges. Vielleicht können wir nochmal auf den Podcast zu sprechen. Du hast schon im Vorgespräch angekündigt, du willst wieder einen neuen starten. Willst du da was dazu erzählen?
Ja, also ich liebe ja selber total Podcasts zu hören und ich habe 3 Jahre lang zusammen mit einer Freundin einen Podcast gehabt, der heißt Hey Schweden, den kennen ja vielleicht auch einige und ja, aber aufgrund von veränderten Lebensbedingungen war es jetzt schwierig weiter zusammenzuarbeiten und da habe ich jetzt in den letzten Monaten an einem neuen Projekt gearbeitet und am 25.11. kommt dann mein neuer Podcast Polarfunk raus und der wird sich vor allen Dingen um den Norden drehen, natürlich am Anfang geht es noch ein bisschen um Schweden, aber ich möchte es so ein bisschen öffnen und vor allen Dingen auch so Leute darstellen, die hier leben oder Leute, die halt reisen im Norden. Und das soll nicht nur Schweden sein, sondern eben auch dieser ganze nordische Raum quasi. Und ich bin schon ganz gespannt darauf, wie der wird und aufgeregt.
Klingt super spannend. Das heißt, es ist so eher die Region Sápmi, die dann für dich wichtig ist. Also weniger die Ländergrenzen sind entscheidend, sondern eben der Norden mit allen Facetten.
Ja, weil ich auch festgestellt habe, dass einfach, was ich so spannend finde, gerade hier oben in der Arktisregion, dass die Kultur super ähnlich ist und das eigentlich keine Rolle spielt, ob man jetzt in Finnland oder Norwegen oder auch wahrscheinlich auch Russland, das weiß ich jetzt nicht, aber ich kenne das ja von dem Wintermarkt in Jokkmokk, da kommen ja auch viele Leute aus Russland dann, die Kultur ist super ähnlich und diese Ländergrenzen sind gar nicht so wichtig hier oben im Norden und ja, genau, da wird sich viel auch drum drehen.
Hast du es eher touristisch ausgerichtet? Also soll es eher ein Podcast sein, wo es um Reiseziele geht oder geht es eher um das Leben, um die Kultur, um die Eigenarten dort oben im Norden?
Also es wird verschiedene Staffeln geben und die werden sich thematisch unterschiedlichen Themen widmen. Es fängt erstmal ganz einfach an, so ein bisschen kulturellen Sachen, auch auf Schweden bezogen. Und ja, also es wird ein bisschen ein kleiner Blumenstrauß sein. Es wird nicht nur touristisch oder nicht nur mit dem Thema Auswandern, sondern für alle, die sich quasi für den Norden interessieren, interessant sein. Und ich bin halt super gespannt, wie der ankommt und freue mich jetzt total drauf, weil ich eigentlich sehr, sehr gerne Geschichten erzähle und das so mein Herzensprojekt ist, so Geschichten zu erzählen oder auch eben Leute zu interviewen. Das macht mir auch sehr viel Spaß, so wie du es jetzt gerade mit mir machst. Ich finde das immer total spannend, so Gesprächspartner zu haben und denen zuzuhören, was sie zu berichten haben. Ja, und dann sind wir quasi Podcast-Kollegen wieder.
Ja, sehr, sehr schön, da freue ich mich. Und man merkt auch, wie du sagst, du hast die Liebe zu Geschichten, da ist die Kindheit in der Buchhandlung, die lebt noch in dir fort auf jeden Fall. Okay, ja, sehr, sehr spannend. Also Polarfunk ab 25. November, da geht's los. Wir werden es mit Sicherheit über deinen Instagram-Account dann auch mitbekommen. Aber ich werde es auf jeden Fall auch in die Shownotes reinschreiben, dass der Termin für alle da ist. Sehr, sehr cool.
Dankeschön.
Ja, ich möchte mit dir heute ja über Lappland im Herbst reden oder Herbst und Winter. Ich habe es eingangs auch schon erwähnt. Es ist, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Es kann sehr, sehr kalt sein. Es ist dunkel. Nördlich des Polarkreises ist es immer dunkel dann in der Polarnacht. Es kann eventuell auch einsam werden. Andererseits ist es aber auch natürlich magisch, magisch winterlich. Man hat viel Schnee, man hat ganz, ganz eigene Momente. Man hat die Polarlichter natürlich am Nachthimmel. Du hast jetzt vorhin schon gesagt, du bist eher der Winter-Lappland-Mensch und weniger der Sommermensch. Der Sommer oder den Sommer findest du eher anstrengend. Was ist es genau, was dich reizt an dieser winterlichen Kälte, vielleicht auch an der Einsamkeit? Das ist ja, also wir haben es vorhin schon gesagt, der deutsche Blick, da könnte man ja sagen, das ist eher abschreckend. Da könnte man sich eher vielleicht verloren fühlen. Oder ist auch gerade das, dieses, ich fühle mich manchmal vielleicht auch ein bisschen verloren oder einsam, kann das auch etwas Schönes sein?
Ja, also ich mag das Wort Einsamkeit ehrlich gesagt sehr gerne und habe darüber auch viel nachgedacht. Und natürlich, jeder Auswanderer, jede Auswanderin wird es kennen das Gefühl, dass man ab und an auch einsam ist. Und ich glaube, es spielt dann keine Rolle, ob man in Tokio ist oder in Lappland. Man fühlt sich in einem anderen Land teilweise, ja, gerade anfangs immer einsam. Und es gerade in einem Land wie Schweden dauert es doch auch sehr lange, bis man soziale Kontakte aufgebaut hat. Mittlerweile muss ich sagen, von Jahr zu Jahr wird es immer mehr. Und ich habe also dieses Jahr gerade festgestellt, dass es schön ist, dass wir jetzt endlich so ein soziales Netz aufgebaut haben. Und dass ich auch schwedische Freundinnen gefunden habe. Und das macht es auch schwer, dann wieder woanders hinzugehen, muss ich auch sagen. Aber natürlich lebt man hier schon sehr einsam. Wir haben keine direkten Nachbarn da, wo ich lebe. Und wir sehen halt weiter weg Häuser. Die meisten Häuser, die in unserer Umgebung sind, sind gar nicht bewohnt, sondern nur Sommerhäuser. Das heißt, im Winter sind wir hier wirklich ziemlich alleine. Aber auf der anderen Seite hat man eine ganz andere Gemeinschaft in den, ja, Orten, in denen man lebt. Ich finde, in Schwedisch sagt man ja Samhälle. Ich finde, das passt ganz gut, weil irgendwie ist es kein richtiges Dorf, in dem wir leben, sondern eher so eine Ansammlung an Häusern. Und dennoch ist es so, dass die Nachbarn schon auch einen Blick auf einen haben und wir schon Nachbarn haben, die ab und an vorbeikommen oder wir gucken mal bei den älteren Nachbarn vorbei oder sagen Bescheid. Einmal hatte sich ein Nachbar hier festgefahren, wir konnten dem aber gar nicht helfen, aber dann haben wir einen anderen Nachbarn angerufen, also wir hatten so viel Schnee, dass wir da nicht hingekommen wären, aber wir haben ihn halt gesehen, dann haben wir den anderen Nachbarn angerufen und der hat halt einen Traktor. Also man unterstützt sich ganz anders als in Deutschland, eben weil man weiß, dass man extrem aufeinander angewiesen ist im Notfall. Und deshalb fühlt man sich gar nicht so einsam in dem Sinne. Ich muss sagen, ich komme ja aus Berlin und das ist natürlich ein riesiger Kontrast. Wenn wir in Deutschland sind, sind wir in Berlin in der Innenstadt zu Besuch bei meiner Schwester. Und wir haben halt diese beiden Elemente in unserem Leben, also wirklich Großstadt und dann eben absolute Einsamkeit. Aber ich muss sagen, in Berlin oder in einer Großstadt kann man sich teilweise einsamer fühlen als in Lappland. Weil wenn ich hier, wir haben ja einen kleinen Supermarkt, so 10 Kilometer von uns entfernt, ist die nächste Einkaufsmöglichkeit. Und es ist halt so ein ganz kleiner Händler. Ich weiß nicht, du kennst sie bestimmt. In Schweden gibt es ja noch so eine richtigen Tante-Emma-Läden. Und wenn ich da halt hinkomme, dann wissen die schon, dass ich das bin, die ein Paket abholt. Und dann quatscht man und dann hört man von dem und von dem. Und es ist so eine ganz andere Art des Umgangs von den Leuten hier oben. Und ja, man hat gar nicht das Gefühl, dass man so einsam und anonym ist wie vielleicht in der Großstadt. Mhm. Was ich aber sehr, sehr schön finde im Winter ist vor allen Dingen, wenn dann diese Sommerhäuser nicht bewohnt sind zum Beispiel, dann habe ich immer das Gefühl, dass diese ganze Landschaft, in der ich bin, das ist so wie mein eigenes kleines Märchenland, in dem ich ganz alleine bin. Und ich habe auch ganz oft das Gefühl, ich bin wirklich die Einzige, weil es ist ja sonst keiner da, die diese Schönheit wahrnimmt der Natur. Und das ist für mich so richtig zauberhaft und ja, also es macht den Reiz für mich auch aus. Mhm. Was natürlich dann aber manchmal extrem ist und auch beängstigend, also was jetzt wieder Einsamkeit angeht, ist, wenn man solche Extremsituationen hat, wie wir es vor 2 Jahren hatten, da hatten wir bei uns am Haus minus 45 Grad und kein Auto ist mehr angesprungen, trotz Motorwärmer und allem, beziehungsweise ein Auto ist angesprungen, ist dann aber ich bin dann gefahren und dann konnte ich die Kupplung nicht mehr betätigen. Es war super gefährlich, ich bin dann irgendwie noch nach Hause gekommen und die Autos und diese ganzen technischen Geräte sind einfach nicht dafür ausgelegt, für diese extremen Temperaturen. Und da haben wir dann auch wirklich, wirklich gekämpft hier, mein Mann und ich. Die Kinder konnten natürlich nicht rausgehen, es war super gefährlich, draußen zu sein und wir haben gekämpft, weil unsere Wasserleitungen eingefroren sind, obwohl wir das Haus geheizt haben, weil einfach es so extrem, die Kälte kann so extrem sein, dass sie einfach ins Haus reinkommt und man den ganzen Tag beschäftigt ist und versucht irgendwie die Kälte aus dem Haus zu halten. Wir hatten dann auch im Haus an den Scheiben überall Eis, weil einfach es so extrem wurde. Und das sind dann Situationen, wo es auch sehr wirklich beängstigend sein kann, weil da in dieser, das war eine Woche, die war extrem kalt, da hatten wir auch gar nicht weit weg von uns die kälteste Temperatur, die jemals in Schweden gemessen wurde. Das war irgendwie minus 64 Grad oder so. Man kann halt, also dann kann kein Krankenwagen mehr kommen, dann kann keine Busse mehr fahren. Also dann liegt das Leben wirklich, wirklich still. Und da weiß man dann auch, okay, wenn jetzt was passiert, dann ist es wirklich ein Problem, weil auch die Hubschrauber nicht mehr fliegen können und so. Also das sind dann so Extremsituationen, wo man auch das beängstigend finden kann.
Die aber hoffentlich nur selten vorkommen. Also solche extremen Temperaturen von minus 45, das ist selbst bei euch wahrscheinlich wirklich eine große Ausnahme, oder?
Ja, also minus 40 ist schon, kann schon mal passieren. Normale sind so minus 20 bis minus 30, würde ich sagen. Und das ist auch noch angenehm. Also ich sag mal, ab minus 30, finde ich, wird's unangenehm draußen. Sogar mit der besten Ausrüstung. Wir haben natürlich sehr viel Geld am Anfang gebraucht, um uns auszurüsten und haben diese Arktis-Kleidung kaufen müssen, die auch gar nicht so günstig ist und die es dann auch irgendwie nur in Nordschweden gibt, weil natürlich sonst braucht die ja niemand. Aber ab minus 30, finde ich, wird's dann schon ein bisschen frisch.
Ja, gut. Ja, ich habe in Dalarna eine Zeit lang gelebt, da waren es immer so, ja, minus 20 Grad vielleicht, das war so das Tiefste, was ich so mitbekommen habe. Aber ich war damals als Student da und da war man überhaupt gar nicht irgendwie auf diese Temperatur mit entsprechender Kleidung vorbereitet und da ist dann schon manchmal recht zapfig geworden, ja.
Ja, die Kleidung ist wirklich das Wichtigste. Die Kleidung ist wirklich das Allerwichtigste, das A und O.
Du hast jetzt schon einiges angesprochen, was Einsamkeit angeht. Und du hast auch, finde ich, was ganz, ganz Wichtiges. Einsamkeit hat ja nichts unbedingt damit zu tun, wie viele Menschen um einen herum sind. Man kann nur ganz, ganz wenige Menschen haben und sich überhaupt nicht einsam fühlen. Oder man kann ganz, ganz viele Menschen um sich herum haben und sich sehr einsam fühlen. Einsamkeit kann ja auch was Schönes sein. Man kann das ja auch richtig genießen, wenn sie selbst gewählt ist. Das ist ja, glaube ich, auch was ganz Wichtiges. Mich würde jetzt nochmal interessieren, wie ist es so oder wie nimmst du das wahr? So eher im südlichen Schweden, da fand ich das schon mal sehr extrem, dass im Frühling, im Sommer, da spielt sich das Leben draußen ab. Alle Menschen gehen nach draußen, es gibt auch ganz viele Feste und ständig ist immer irgendetwas los. Und dann habe ich immer so den Eindruck gehabt, im Herbst, da ziehen sich die Schwedinnen und Schweden schon ein bisschen eher so ins eigene Heim zurück. Man macht nicht mehr so viel, es wird da eher so innen drin auch, wird viel renoviert, ich weiß nicht, was sie alles machen. Und dass dann allein dadurch schon so ein bisschen die Kontakte einfach weniger werden. Ist das bei dir auch, erlebst du das auch so und ist es dann ein Problem im Winter oder eher nicht?
Also ich glaube, dadurch, dass man in Schweden auch teilweise von der Epidemie der Einsamkeit spricht und natürlich gerade im Norden ist das auch ein Problem und auch, es gibt halt auch viele Leute mit natürlich, die darunter leiden, aber ich habe das Gefühl, dass gerade bei uns in der Kommune in Skellefteå halt sehr viel gemacht wird dagegen. Also es gibt viele Möglichkeiten, wo man hingehen kann. Wir haben ja auch ein Theater und so ein Kulturhaus, so ein ganz tolles. Und gerade für die Kinder gibt's ganz viele Bastelangebote und Musikschule und so weiter. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass von außen ganz viel getan wird und ganz viele Angebote da sind, zu denen man hingehen kann, auch im Winter. Und gerade zur Weihnachtszeit gibt es viele schöne Traditionen hier oben, dass man zum Beispiel sein Brot backt gemeinsam in diesem, also wie heißt denn mal, Bierstiger, gibt es ja meistens dann so alte Holzöfen, so Steinöfen und da wird dann Brot gebacken und man trifft sich halt mit seinen Verwandten und Freunden und da wurden wir auch schon eingeladen und ich habe so das Gefühl, es gibt so relativ viele Events, an denen man teilnehmen kann und auch von der Arbeit ist es bei uns so, dass wir echt oft solche Afterwork-Veranstaltungen haben, wo wir eingeladen werden und dadurch empfinde ich das nicht ganz so. Ich muss aber auch sagen, dass es hier oben auch so ist, dass der Sommer sehr stressig ist, weil der Sommer so kurz ist und so intensiv, dass man dann wirklich immer draußen ist und sich immer mit Leuten trifft und immer unterwegs ist. Und ich glaube, man ist ganz froh im Herbst und im Winter, dass man sich ein bisschen mehr zurückziehen kann und wieder so ein bisschen Ruhe haben kann. ja.
Okay, gut. Das finde ich wirklich eine ganz besondere Beschreibung, den lappländischen Sommer als Stress.
Ja. Ja, der Herbst ist tatsächlich auch sehr stressig, weil man sich dann auf den Winter vorbereitet. Und ich finde es so lustig, hier oben immer zu beobachten. Die wissen das irgendwie. Ich frage mich immer, wie die Leute das machen, weil es ist immer eine Woche dann irgendwie, da werden alle Boote rausgeholt und gefühlt eine Woche später fahren alle mit ihren Anhängern mit den Schneemobilen rum. Also ich, weil sie dann schon mit dem Schneemobil ins Fjell fahren und da ist immer dieser Switch zwischen Herbst und Winter, der geht ganz schnell und da sind alle super, super, super gestresst. Also man sieht auch so viele Autos auf der Straße und alle fahren irgendwelche Sachen hin und her oder Baumaterialien, die nochmal irgendwie was man noch ganz schnell fertig machen muss vor dem Winter. Und es ist total lustig, dass der Herbst immer so eine richtige Aufbruchsstimmung ist. Okay, jetzt die nicht gehen, die müssen jetzt alles vorbereiten für den Winter. Und ja, es ist auch sehr witzig. Der Herbst hat auch schon eine eigene, ganz eigene Dynamik hier oben. Und ich frage mich wirklich, ob die sich alle absprechen oder woher die das wissen, wann es jetzt soweit ist, dass man zum Beispiel die Boote rausholen muss. Also was ich halt witzig finde, ist auch wirklich, dass es zum Leben in Lappland dazugehört, dass man ein Boot hat. Man hat einen Stüger, also irgendwo noch ein kleines Häuschen auf dem Land. Und man hat natürlich mindestens ein Schneemobil. Das ist quasi das Must-Have hier oben.
Bist du da auch schon gut ausgestattet?
Ja, wir haben tatsächlich, wir haben auch ein Boot, um das wir uns mal kümmern müssten, und wir haben auch ein Schneemobil. Also ja, wir passen uns da, haben uns ganz gut angepasst. Und ja, unser Sommerhäuschen haben wir gerade verkauft.
Das ist total witzig. Ich glaube, so langsam verstehe ich, warum du auch den Winter magst, weil so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ist der Winter die Jahreszeit, wo es ruhig und gemütlich wird und nicht stressig. Ist das so?
Ja, genau. Ja, genau so kann man das eigentlich sagen. Der Winter ist wirklich sehr, sehr entspannt.
Okay.
Aber man ist auch trotzdem viel draußen. Also ich habe früher immer gedacht, dass die Leute hier nicht draußen sind im Winter. Aber bis minus 20 Grad gehen beispielsweise auch alle Schulkinder und Kindergartenkinder und Krippenkinder immer raus. Ab minus 20 wird es so ein bisschen reduziert, die Zeit, die man draußen ist, aber sie gehen trotzdem noch raus. Nur ab minus 30 Grad gehen die Kinder eben in der Schule nicht mehr raus. Und man lebt hier doch sehr viel mit der Natur. Also auch im Frühling, wenn woanders der Frühling schon angefangen hat, dann im März, da haben wir den Frühlingswinter, das ist eigentlich die schönste Zeit des Jahres. Und da ist man auch nur noch draußen. Also ab dem Moment verbringt man so viel Zeit wie möglich in der Natur.
Ja, der Winter, der ist wirklich der Frühlingswinter. Das ist eine traumhafte Zeit. Die Tage sind da schon wieder länger. Trotzdem ist es noch so richtig schön winterlich. Und das ist dann, finde ich, einfach eine ganz, ganz fantastische Zeit.
Mm.
Ich habe ja auch mehrere Winter in Schweden verbracht. Ich habe zum Beispiel in Dalarna, da waren die Tage auch nur sehr, sehr kurz. Aber ich fand da den Winter immer richtig schön, habe ihn unfassbar genossen, weil es fast immer Schnee gab und wir ganz viel blauen Himmel hatten und viel Sonne an diesen kurzen Tagen.
Mhm.
Und dann, als ich in Göteborg gelebt habe, da war es anders. Da sind die Tage ja gar nicht so unglaublich kurz, aber es war sehr, sehr grau, kaum Schnee. Die Sonne hat sich teilweise wirklich wochenlang überhaupt nicht mehr blicken lassen. Und da muss ich sagen, da habe ich dann schon so einen Winterblues bekommen, wo ich mich sehr, sehr auf den Frühling wieder gefreut habe. Gibt es da bei dir manchmal auch solche Momente, trotz allem, auch wenn du sagst, ich genieße diesen Winter, ich liebe ihn, gibt es trotzdem auch mal irgendwann diesen so einen Winterblues, wo du sagst, jetzt reicht's wieder, ich will jetzt wieder Licht haben, ich will wieder mehr Wärme haben?
Also es ist eigentlich nicht das Licht, was für mich das Problem ist, aber ich muss sagen, April und Mai finde ich immer sehr anstrengend hier oben, weil ich weiß, im Rest der Welt ist schon richtig Frühling und wir haben noch Schneestürme teilweise und irgendwie kann sich dann die Natur nicht entscheiden, haben wir jetzt Winter, haben wir Frühling, und ich finde das total anstrengend. Und dann ist es auch so im Frühling, dass wir meistens, also oftmals hatten wir nur so 2 Wochen zwischen dem letzten Schneefall und wirklich 25 Grad. So, also so extrem. Der Frühling ist meistens so 2 Wochen und auch in den 2 Wochen explodiert dann die Natur auch und das ist dann auf einmal grün an den Bäumen und es geht so schnell. Ja, aber April, Mai finde ich sehr schwierig hier oben, muss ich ehrlich sagen.
Was wahrscheinlich auch sehr auch matschig ist dann oftmals, kann ich mir vorstellen, oder die ganze Schneeschmelze kommt oder Schnee kommt in Wasserform nach unten. Das ist wahrscheinlich auch dann so ein bisschen so nicht die Zeit, wo man sagt, da ist man gerne draußen, kann ich mir vorstellen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch die Zeit, wo ich immer am meisten Follower verliere, weil keiner mehr Lust hat, sich das anzugucken. Verständlicherweise. Ja, also das heißt ja, in Alaska sagt man Mudseason dazu, zu dieser Zeit. Und das ist einfach das perfekte Wort, weil es ist wirklich eine Matsch-Saison. Man braucht Gummistiefel, man sinkt trotzdem bis zum Knöchel in die Matschepampe. Und ja, das ist wirklich nicht so schön. Aber es ist ja meistens ganz kurz und dann kommt der Sommer und dann bin ich wieder happy.
Ja, und es gehört auch dazu. Also es gibt ja auch, egal wo man ist, es gibt ja immer auch solche Phasen oder so Zeiten, wo man sagt, okay, da ist es halt vielleicht in dieser Region mal tatsächlich nicht ganz so schön. Und es gehört dann eben auch dazu. Es gibt ja eben nicht nur Winter Wonderland und dann irgendwie die Midsommernacht, die nicht mehr endet, sondern es gibt ja auch die Phasen dazwischen.
Hm. Ja. Wie den Herbst auch, ne? Also der Herbst ist natürlich auch diese Zwischenphase. Dieses Jahr war der Herbst sehr lang. Wir warten auch immer noch auf Schnee. Im Moment ist es ein bisschen. Es ist viel zu warm hier eigentlich, was ein bisschen besorgniserregend ist, aber der Herbst ist ja auch sehr, sehr intensiv, der ist aber super schön, weil das wusste ich früher gar nicht, ich habe an den Indian Summer, habe ich immer an Kanada gedacht, aber diesen Indian Summer haben wir ja auch in Europa, in Nordeuropa, und je weiter man nach Norden kommt, desto intensiver ist der einfach, weil dann gleichzeitig alle Blätter gelb sind und man hat meist ganz klare Luft und blauen Himmel. Also es ist super schön. Ich liebe den Herbst hier oben. Und da ist ja dieses Wort Ruska, diese Ruska-Zeit, das ist ein finnisches Wort. Das bezeichnet halt quasi diesen Indian Summer in Europa. Und das ist also, ich kann immer den Herbst auf jeden Fall auch empfehlen als Reisezeit hierher. Was ich definitiv nie empfehlen würde, ist wie gesagt April, Mai. Ich glaube, da ist man nur enttäuscht. Da sollte man nicht hierher reisen.
Wann ist da die, um diesen Herbst so richtig schön zu erleben? Also wenn man sagt, man will das bunte Laub sehen, die Rüskerzeit erleben, ist es so Ende September, Anfang Oktober wahrscheinlich, oder?
Ja, ich würde sagen so im September. Es ist, kommt ein bisschen drauf an, wie schnell es kalt wird, weil wir haben meistens in der ersten Septemberwoche den ersten Frost und danach kann das halt sehr schnell gehen. Aber so September ist, glaube ich, die beste Zeit, um hierher zu reisen. Und man kann halt schon Polarlichter sehen im September, das ist auch cool.
Genau, das wäre jetzt das nächste große Thema, weil das ist ja, glaube ich, etwas gerade im Herbst, wo ganz, ganz viele nach Lappland reisen, wegen den Polarlichtern, Aurora Borealis. Das zieht ja unglaublich viele Touristen jedes Jahr wieder an. Sind sie für dich immer noch was Besonderes, auch wenn du sie wahrscheinlich recht regelmäßig siehst?
Also sie sind auf jeden Fall noch was ganz Besonderes für mich. Ich kann mich noch erinnern, als ich 2021 das erste Mal Polarlichter gesehen habe, dass ich wirklich geweint habe, weil mich das so berührt hat. Also, und ich bin eigentlich nicht so ein emotionaler Mensch, aber mir sind wirklich die Tränen gelaufen. Und ich finde es immer noch unglaublich faszinierend und total toll. Ich muss aber sagen, mittlerweile, also mein Mann zum Beispiel, der ist schon so, ach, der geht jetzt irgendwie nicht mehr raus, wenn es, wenn die Vorhersage nicht gut ist. Aber ja, es ist schon etwas relativ Alltägliches tatsächlich auch. Also es passiert sehr häufig, dass wir Polarlichter haben. Aber ganz besonders ist es natürlich, wenn wir einen Sonnensturm haben und so ganz intensive Farben haben. Und da weiß ich noch, als wir an Silvester um Mitternacht draußen waren, da war das so verrückt, dieses Jahr 24 zu 25, dass wir ganz krasse rote Polarlichter hatten. Und das war so besonders, da haben wir auch so gemerkt, man braucht überhaupt kein Feuerwerk, wenn man sowas hat im Himmel. Und wir waren einfach nur draußen, standen da, haben uns ein gutes neues Jahr gewünscht und haben das genossen, dass über uns wirklich das krasseste Silvesterfeuerwerk war, was man sich vorstellen kann. Aber eben ohne Knallen. Und ja, also ich finde das immer noch sehr, sehr besonders und sehr emotional, obwohl man ja weiß, dass es keine überirdischen Sachen sind. Man weiß ja heutzutage, wie Polarlichter entstehen. Aber ich kann auch verstehen, dass es hier so viele Mythen und Sagen um die Polarlichter gibt, weil es einfach wirklich nicht, es sieht aus wie nicht von dieser Welt und es ist echt was ganz Besonderes.
Ja, wenn du sagst auch Silvester mit Polarlichtern, das klingt auf jeden Fall super, super traumhaft und da braucht man auch dann wahrscheinlich definitiv kein Feuerwerk mehr. Das Feuerwerk würde wahrscheinlich sogar etwas zerstören oder irgendwie es weniger schön machen vielleicht auch. Ja. Wie ist es da so in diesem Jahr, die Saison, ist die gut angelaufen? Gibt es schon viele Polarlichter zu sehen?
Ja, also wir hatten eine ganz gute Saison. Jetzt sagen ja alle, dass wir hatten ja jetzt diesen Peak von der Sonnenaktivität. Das ist so ein Zyklus von 12 Jahren, wenn mich nicht alles täuscht. Und dass wir diesen Peak hatten wir jetzt in der letzten Saison quasi. Und jetzt wird es wieder weniger. Aber wir sind halt in diesem Aurora-Gürtel schon drin, so heißt es, diese Region, in der wir leben, so dass wir halt wirklich auch, wenn die Sonnenaktivität nicht so hoch ist, wir sehr oft Polarlichter sehen. Ich weiß nur, dass halt viele Leute, wenn sie jetzt, wenn da eine schwache Aktivität ist, sind sie halt enttäuscht, weil sie halt mit der Kamera kann man das halt besser sehen als mit dem bloßen Auge. Und dann fragen mich ganz viele immer so, oh ja, ich habe sie gesehen, aber ich fand sie jetzt nicht so toll. Aber da muss man halt wirklich sagen, wenn man halt einen richtigen Sonnensturm hat, dann finde ich das halt sogar viel intensiver mit dem richtigen Auge als mit der Kamera. Also es wirkt einfach so verrückt. Deswegen, ja, kann ich euch allen immer die Daumen drücken, dass ihr, wenn ihr hier seid, dann auch einen Sonnensturm habt, dass ihr das richtig erleben könnt mit allen Farben, die es so gibt.
Du hast schon gesagt, es gibt keine Garantie. Manchmal sind sie eben schwächer, manchmal sind sie auch gar nicht da. Gibt es vielleicht trotzdem etwas, wenn man sagt, man möchte nach Lappland reisen, um Polarlichter zu sehen, was man berücksichtigen sollte oder wo man sagt, da dieser Ort ist vielleicht besonders gut oder diese Jahreszeit ist oder dieser Monat ist besonders gut. Gibt es da irgendwelche Tipps, die du hast, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man eben schöne Polarlichter sieht?
Ja, also ich würde schon immer sagen, dass so diese der Beginn und das Ende der Saison sind immer am besten eigentlich, weil man da auch die besten Wahrscheinlichkeiten hat, was so das Wetter angeht. Weil natürlich, wenn man Wolken hat oder Schnee, Sturm, dann kann man natürlich keine Polarlichter sehen. Und der November, Dezember, da kommt dann meistens der Schnee und dann kann es schon oft bewölkt sein. Deswegen finde ich tatsächlich, also ab Ende August, September finde ich immer sehr gut und März, finde ich, sind so die besten Monate. Dann weiß ich ja, dass es Orte gibt, die sagen, sie hätten die besten Bedingungen und da ein gutes Marketing machen.
Abisko vor allen Dingen.
Genau, Abisko hat ein sehr gutes Marketing. Es ist übrigens auch eine lustige Geschichte. Ich habe das mal in einer Arte-Doku gesehen, dass da ein Amerikaner sich verliebt hat in eine Schwedin und dann nach Abisko gezogen ist und gesagt hat, oh wow, das ist ja so krass mit den Polarlichtern, das müssen wir vermarkten. Und er hat das dann so vorangetrieben und hat gesagt, das ist der beste Ort der Welt, um Polarlichter zu sehen. Und die Leute hier oben bezweifeln das halt ein bisschen und sagen, naja, man kann die halt hier überall sehen. Deswegen, aber na klar, im Fjell ist es natürlich immer gut, also in den Bergen, wenn man da halt einfach häufiger weniger Wolken hat. Aber an der Küste haben wir halt eben viele Schneestürme und viel Schnee. Das ist irgendwie so ein bisschen interessant, dass man eben an der Küste in Nordschweden mehr Schnee hat als im Inland. Und ja, ansonsten kann man die um den Polarkreis herum überall sehr gut beobachten. Da spielt es dann keine Rolle, ob man in Norwegen, Finnland, Schweden ist.
Und sollte man die größeren Orte eher meiden, weil man einfach mehr Lichtverschmutzung hat? Das beeinträchtigt das sehr, das ist Vergnügen. Mhm. Oder geht das auch irgendwie, wenn man irgendwo in der Nähe von, ich weiß nicht, Luleå ist oder Kiruna, dass man da trotzdem gut sieht?
Ja, also es kommt immer drauf an, wenn man einen Sonnensturm hat, dann würde ich sagen, kann man die trotzdem sehr gut sehen. Da gibt es ja auch ganz tolle Fotos von diesen Städten auf deren Websites. Da kann man die schon sehr gut sehen, aber prinzipiell ist es natürlich immer gut, wenn man so wenig wie möglich Lichtverschmutzung hat. Und man muss ja nicht weit wegfahren, weil eben zwischen den großen Städten so viel freier Platz ist, dass so eine halbe Stunde mit dem Auto auf jeden Fall ausreicht, um dann in einer Gegend zu sein, in der es dunkel genug ist, um Polarlichter beobachten zu können, auch wenn sie schwächer sind. Schön ist es natürlich immer am Meer, wenn man dann auch das vereiste Meer hat im Winter oder jetzt eben jetzt noch kein Eis da, aber es ist natürlich toll, das im Wasser zu spiegeln zu haben. Und da haben wir halt hier oben auch, wir wohnen nicht so weit weg vom Meer, hier gibt es halt ganz tolle Schärengärten mit kleinen Inselchen und da findet man, glaube ich, gut Plätze, um auch tolle Fotos zu machen und das toll zu erleben.
Das heißt also, du sagst, man muss gar nicht unbedingt ganz weit in den Norden oder nördlich des Polarkreises, sondern es reicht eben auch die Gegend Skellefteå oder Piteå irgendwo da, wenn man da mehr ist, dass man da schöne, schöne Orte findet.
Ja, also auch Umeå kann man auch sehr gut, in der Gegend kann man auch sehr gut Polarlichter sehen. Und ich finde halt die Kombination ganz cool, die man hier an der Küste hat, dass man eben eigentlich sehr interessante Städte hat. Also Umeå ist ja die größte Stadt in Nordschweden, ist eine Studentenstadt. Es gibt tolle Cafés, Bars, natürlich halt auch Restaurants und natürlich aber auch Sachen zum Shoppen, aber eben auch tolle Museen. Viele von denen sind kostenlos. Und so ist es natürlich auch in Skellefteå und in Luleå, dass man eine Menge auch noch zusätzlich sehen kann. Man kann auch Husky-Touren buchen und man kann eben auch die Polarlichter sehen. Also ich promote mal so ein bisschen die Gegend hier, weil man hier einfach eine gute Abwechslung hat und auch noch eine relativ gute Anbindung. Und man muss jetzt nicht nochmal 4 Stunden ins Inland fahren, um da ja dann halt im Nirgendwo zu sein. Das braucht man, glaube ich, eigentlich nicht.
Ja, gut. Super, super spannend. Vielen Dank für die Tipps. Vielleicht noch eine Frage zur Kamera. Du hast vorhin auch ganz kurz gesagt, dass man mit der Kamera natürlich auch da Polarlichter fotografieren kann. Gibt es da etwas, wo du sagst, da sollte man drauf achten? Also genau, die Handykamera, taugt die auch oder braucht man eben doch eine gute Systemkamera oder Spiegelreflexkamera?
Also meine Erfahrung ist so ein bisschen, ich fotografiere ja sehr viel und ich bin immer so, dass ich denke, dass die Person, die fotografiert, wichtiger ist als die Technik, die man benutzt. Ich habe natürlich, habe ich auch eine digitale Spiegelreflexkamera, habe ich mit einem guten Objektiv, aber ich muss sagen, ich habe ein gutes Handy, ich habe ein iPhone 15 Pro und das reicht total aus. Also wenn man ein bisschen sich mit seiner Handykamera beschäftigt und da an den Einstellungen ein bisschen was dreht, dass man eben eine lange Belichtungszeit hat, dann reicht es total aus mit dem Handy. Und wichtig ist einfach nur, dass man eigentlich ein Stativ braucht, irgendwas oder irgendwas, wo man das Handy drauf ablegen kann, damit man wirklich keine Bewegung hat, weil man braucht dann schon eine lange Belichtungszeit. Aber dann kann man auch so loslegen. Und ich finde es immer schade, ganz viele Leute kaufen sich halt für viel Geld ein teures Kamera-Equipment. Und das ist eigentlich ein bisschen überflüssig. Also man muss es nicht, man kann auch gute Fotos machen ohne teure Technik.
Ja gut, sehr, sehr cool. Vielen Dank für diese Tipps. Vielleicht noch zum Schluss einen kleinen Ausblick. Weihnachten nähert sich jetzt bald, noch ein paar Wochen. Dann ist schon wieder Weihnachten. Und Weihnachten fällt ja immer mit Winterwende zusammen oder fast zusammen. Es sind nur ein paar Tage auseinander. Das heißt, mit der längsten Nacht des Jahres. Macht das Weihnachten in Lappland vielleicht nochmal besonderer, wenn man weiß, das ist so die längste Nacht und ab jetzt wird es auch wieder anders? Hat dadurch Weihnachten nochmal eine ganz besondere Bedeutung?
Ja, also die Weihnachtszeit ist natürlich hier oben wunderschön, einfach weil wir leben wie in einer Weihnachtspostkarte. Wir haben halt meistens viel Schnee und es ist einfach, sieht wirklich aus wie im Winter Wonderland. Und das macht es natürlich schon besonders. Und ja, ich finde, vielleicht aber besonderer als Weihnachten ist dann dieses Lucia-Fest, was in Schweden gefeiert wird, wo es ja wirklich um das Licht geht und das Licht so eine große Bedeutung hat. Und ich finde das ganz doll schön, weil das war früher, war Lucia, also dieses Lichterfest, da gibt es so ein bisschen verschiedene Mythen, die sich darum ranken, woher ja diese Tradition kommt. Wahrscheinlich kommt sie natürlich aus irgendwelchen vorchristlichen Zeiten, in denen die Menschen eben gefeiert haben, dass diese dunkle Zeit sich dem Ende nähert und man auch im dunkelsten, in den dunkelsten Tagen ganz nah zusammenrückt. Und das hat so ganz viele schöne Bedeutungen, dieses Lucia-Fest. Und man weiß immer, wenn das Lucia-Fest ist, dann ist einerseits natürlich, das ist am 13. Dezember, ist einerseits wirklich die dunkelste Zeit des Jahres angekommen. Man weiß aber auch, dass es dann irgendwann auch demnächst wieder bergauf geht. Und ja, ich finde es sehr wichtig, dass wir diese Weihnachtsferien haben, weil tatsächlich sowohl zum Mittsommer als auch zur Wintersonnenwende ist es so, dass wir keinen richtigen Rhythmus mehr haben. Und auch, es geht auch allen so. Also es ist ganz, ganz schwer dann in der Weihnachtszeit morgens noch aus dem Bett zu kommen, weil es einfach so dunkel ist und die Sonne erst so spät aufgeht und man merkt richtig, der eigene Rhythmus, der kommt dann dazwischen, weil jeder Mensch hat irgendwie einen eigenen Biorhythmus, der unabhängig vom Licht ist. Und wenn das Licht nicht da ist oder wenn das Licht wie im Sommer nur da ist, dann fallen wir in unseren eigenen Rhythmus und der ist ganz verrückt. Also wir, im Sommer ist es bei uns oft so, dass wir um 21.30 Uhr noch einen Kaffee trinken, weil wir denken, es ist halt irgendwie nachmittags. Also wir haben so gar kein Gefühl mehr dafür, wie spät es ist. Und im Winter ist es genau das Gleiche. Im Winter ist es wirklich so, dass ich mich um 14 Uhr am liebsten ins Bett legen möchte und gar nicht mehr den Nachmittag gut überstehen kann und dann irgendwie ab 22 Uhr wieder wach bin und total hellwach bin. Also es ist richtig schwer, dann noch zur Schule zu gehen, zur Arbeit zu gehen. Und deswegen sind wir immer alle sehr froh, wenn dann die Winterferien sind und wir in unserem Rhythmus so ein bisschen sein können. Und dann ist es auch so, dass wir alle bis um 10 Uhr schlafen. Also auch die Kinder, einfach weil es vorher ja nicht hell wird, richtig. Und ja, man dann so ein bisschen mit dem Flow gehen kann und so diesen Stress, den wir durch unsere Welt, in der wir leben, der uns so auferlegt ist, diesen Rhythmus dann mal verlassen können und einfach mit unserem eigenen Rhythmus leben können. Und deswegen brauchen wir diese 2 Wochen Winterferien immer sehr oder Weihnachtsferien immer sehr.
Ja, aber dann wünsche ich dir da ganz viel Vorfreude jetzt auch auf die Vorweihnachtszeit, vor allem auch auf Lucia, wie du sagst, finde ich das, vielleicht ist sogar das schönste Fest in Schweden.
Ja.
Finde ich sogar noch schöner als Midsommar, weil es einfach unglaublich stimmungsvoll ist und wird einfach auch so ganz toll zelebriert mit ganz viel Lichtern und Gesang und das ist einfach unglaublich schön. Ja. Auf jeden Fall dir ganz viel Vorfreude, dann auch auf die Weihnachtsferien auch, dass du da in deinem Nichtrhythmus gut leben kannst. Und ja, vielen, vielen Dank für dieses ganz, ganz tolle Gespräch. Hat mir große Freude gemacht, dass du hier erzählt hast von deinem Leben in Lappland, vom Lappland im Herbst, dass die Dunkelheit gar nicht so schrecklich ist, sondern vielleicht sogar etwas richtig Schönes sein kann. Vielen, vielen Dank. Tack så mycket, Wiebke.
Gern geschehen und vielen Dank nochmal für die Einladung. Und ich fand das Gespräch auch mega schön. Danke.
Ja, und falls du Wiebke noch nicht folgst, dann mach das jetzt gleich. Auf Instagram findest du sie unter Arctic for Beginners. In den Shownotes findest du natürlich auch den entsprechenden Link. Und ja, wenn du schon mal im Herbst oder im Winter in Lappland gewesen bist, dann schreib gerne und erzähl davon. Ich bin da super neugierig, wo du warst, was so deine Erlebnisse waren, wie du die dunkle Zeit dort oben erlebt und wahrgenommen hast. Schreib gerne an elchkuss@elchkuss.de. Ja, und nun wünsche ich dir einen schönen Sonntag und dann ab morgen wieder eine gute kommende Woche. Hat es so bra. Viers. Elchkuss, der Podcast für Schweden.